Wir beginnen heute also eine Serie über das Johannesevangelium, die uns den Sommer über begleiten wird. Nachdem wir letztes Jahr über den Epheserbrief gesprochen haben, sehr, sehr ausführlich, und vor kurzem über die Offenbarung, jetzt also das Johannesevangelium. Ich habe mir gedacht, wir picken uns einfach so die Rosinen raus. Obwohl, wenn man genau nachdenkt, dann ist ja das ganze Wort Gottes einfach nur ein Hinweis auf eine Person, und die heißt Jesus Christus. Okay. Wenn jemand das Johannesevangelium komplett durchgelesen hat, dann sollten zwei Dinge passiert sein mit ihm. Er soll glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und durch diesen Glauben an Jesus soll er Leben haben. So steht es gegen Ende des Evangeliums im Kapitel 20, Vers 30. Ist bei mir überschrieben, Zweck dieses Buches. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Eigentlich, wenn man genau hinhört, braucht es nur eines, und das ist der Glaube. Das Leben kommt dann automatisch dazu. Es ist eine Folge des Glaubens. Im Urtext steht hier, damit ihr glaubend Leben habt. Es gibt keinen Menschen, so Johannes immer wieder in seinem Evangelium und auch in den anderen Schriften, der zum Glauben an Jesus Christus durchdringt und nicht im Gegenzug gleichzeitig auch von Gott das Leben geschenkt bekommt. Dass es sich dabei um ein anderes Leben handeln muss, als jenes, das wir ohnehin schon haben seit der Geburt. Ich denke, das versteht sich. Aber was er jetzt genau darunter versteht, Johannes, das werden wir sehen eben in diesen kommenden Wochen und Monaten, wo wir uns mit diesem Evangelium beschäftigen. Jesus Christus ist also der Sohn Gottes. Das weiß man natürlich auch schon ohne Johannes. Auch die ersten drei Evangelien, die sogenannten synoptischen, lassen diesbezüglich keinen Zweifel aufkommen. Synoptisch nennt man sie deshalb, weil sie zusammenschauen, eine Synopsis geben. Matthäus, Markus und Lukas beschreiben und deuten das Leben und die Lehre Jesu aus einer vergleichbaren Optik. Sie haben eine große Gemeinschaft, was Sprache anbelangt, und gemeinsames Textmaterial. Johannes hingegen liest sich anders. Er stimmt zwar in groben Zügen, was jetzt Inhalt und Aufbau anbelangt, mit den anderen drei überein, hat aber eine ganz andere Ausdrucksweise und auch einen anderen Blickwinkel. Zum Beispiel geht er überhaupt nicht ein auf etwas, was bei Matthäus und Lukas relativ viel Raum einnimmt. Das ist der menschliche Stammbaum von Jesus, seine natürliche Herkunft. Lese Matthäus 1, Vers 1, der Stammbaum Jesu überschrieben bei mir. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. So lautet die Überschrift. Und das Register beginnt dann im nächsten Vers mit Abraham und endet in Vers 16 mit Josef, dem Ziehvater Jesu. Abraham und David, in diesen Versen hebt Matthäus eben hervor, schon in Vers 1, denn diese beiden haben ja von Gott die Verheißung erhalten, dass aus ihrer Linie eines Tages der Messias kommen würde. Lukas, wenn wir Lukas lesen, der geht den umgekehrten Weg, der startet mit Josef und geht zurück bis auf Adam. Johannes geht noch weiter zurück. Im Anfang war das Wort. Christian hat es schon vorgelesen zu Beginn. Und in Johannes, indem er diese beiden Worte gebraucht, im Anfang, stellt er die Verbindung her zur Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 1, Vers 1 bis 3. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Wenn man dies so liest, dann hat man den Eindruck, Gott habe die Welt geschaffen, indem er immer wieder laut gerufen hat, es werde. Das Johannesevangelium erweitert unser Verständnis über den Schöpfungsakt. Das Wort, durch das Gott alle Dinge ins Leben gerufen hat, lesen wir bei Johannes, war in Wirklichkeit Gottes Sohn. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Vielleicht einblenden jetzt, ja. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Dieses Wort, werden wir dann sehen in Vers 12, ist niemand anders als Jesus Christus. Das Gleiche sagt auch der Hebräerbrief. Vielleicht nochmal einen Punkt deutlicher. Er sagt in Vers 2 im ersten Kapitel, durch den Sohn hat Gott die Welten gemacht. Also das Universum, das, was wir erforschen können, unsere Welt, ist also eine Koproduktion zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Also wir haben den Architekten und den Bauleiter, nennen wir es mal so. Höhepunkt war natürlich der sechste Tag, wo Gott sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Alles andere, was vorher geschaffen wurde in den ersten fünf Tagen, ist nur Staffage, nennt man das, ein Bühnenbild für das, was nachher kommt. Das ist der Mensch. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Ich liebe es, mir Gedanken zu machen, zu meditieren über Dinge, versuche mich hineinzuversetzen in die Situation. Also haben wir diesen Gott, der seit ewig in einer für uns Menschen unvorstellbaren Herrlichkeit wohnt. Und da taucht schon die Frage auf, wie kommt er auf die Idee, einen Planeten zu schaffen, wo zwar nach dem sechsten Tag, wie er selbst sagt, alles gut ist, das heißt, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Aber doch deutlich unter dem Niveau, das er gewohnt ist. Man muss sich das mal vorstellen. Er nimmt etwas Staub, wie ein Kind, das mit dem Sand spielt, um daraus ein seltsames Wesen zu formen. Und in dessen Nase haucht er hinein. Und anschließend legt er einen Garten an, mit dem Ziel, ihn von diesem Konstrukt bewirtschaften zu lassen. Das heißt, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Hat Gott auf einmal ein Faible für Gartenbau und braucht jetzt jemand, um seine Anlage zu kultivieren? Faible kommt übrigens aus dem Französischen und bedeutet niedrig. Also man gibt sich eigentlich mit etwas ab, was eigentlich unter seinem Niveau ist. Und wenn man bei 1. Mose stehen bleibt, dann könnte man vielleicht in diese Richtung denken. Die Antwort aber, wenn man die Bibel ganz durchliest und versteht, ist ganz eine andere. Und die klingt in unseren Ohren zuerst einmal zu unglaublich, um wahr zu sein, dann aber, wenn wir genügend darüber nachdenken, ist sie auch schlüssig und einleuchtend, wieso Gott den Menschen gemacht hat. Er hat uns ja so geschaffen, dass wir ihm ähnlich sind. Das bedeutet, dass wir imstande sind, so zu fühlen und zu begreifen, wie er es tut. Und im Umkehrschluss heißt es, er muss ähnlich fühlen wie wir, wenn wir halt gesund denken, dann denkt Gott ähnlich wie wir. Was wünscht sich jetzt ein menschlicher Vater, der einen wunderbaren Sohn hat? Mehrere von der Gattung, oder? Und was wünscht sich jedes Einzelkind auf dieser Welt? Geschwister, ein wünscht es sich. Und so lautet die revolutionäre und zugleich auch simple Antwort auf die Frage, warum hat Gott den Menschen erschaffen? Der Vater wollte nicht nur einen Sohn haben, sondern viele. Und der Sohn war gleich begeistert von der Idee. Und der Weg, der dabei beschritten wurde, der mag in unseren Augen vielleicht seltsam sein, umständlich, aber darauf kommt es nicht an, wie wir denken. Es kommt darauf an, dass Gott am Schluss sein Ziel erreicht. Und das wird er. Die beiden Bücher im Neuen Testament, die das geschwisterliche Verhältnis, das Jesus Christus zu uns hat, am besten wiedergeben, sind, denke ich, der Hebräerbrief und dem unser Johannesevangelium. Ich lese eine Stelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2, Verse 9 bis 11. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig, also zeitlich gebraucht, kurze Zeit, unter die Engel erniedrigt war wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, um dessentwillen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Ich denke vollkommen in dem Sinn, dass er vorher allein ist und jetzt hat er, sagen wir nicht, wie es heißt, kommen wir gleich dazu. Denn sowohl welcher heiligt, also Gott, Entschuldigung, Jesus, gemeint damit, als auch die, welche geheiligt werden, das sind wir, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Und eine Stelle aus dem Johannesevangelium zum Schluss, wo das eben auch gut zum Ausdruck kommt, das Verhältnis, in dem wir stehen zu Jesus. Nach seiner Auferstehung erscheint er der Maria und sagt zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, gehe aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Also, ich habe diese Stellen vorgelesen, damit der Eindruck ein bisschen rüberkommt, dass Gottes Plan bei der Erschaffung des Menschen Großfamilie heißt. Eine wunderschöne Sache. Sicher hast du dich schon mal gefragt, wieso Jesus die Seinen eigentlich so oft Brüder nennt, obwohl ganz offensichtlich auch Frauen dabei sind. Und die Apostel machen das genauso in ihren Schriften, mit Ausnahme vom Judasbrief, glaube ich, das ist nur ganz kurz, so der schneidet das Thema nicht an. Eine Stelle aus dem Johannes Brief, aus dem ersten, das heißt, wir sind aus dem Tod in das Leben hinübergegangen, weil wir die Brüder lieben. Gibt es kein Wort für Schwestern im Griechischen? Natürlich gibt es. Ich denke, damit nimmt die Schrift schon mal vorweg, das, was wir alle sein werden in der Auferstehung, auf die hin wir schon leben, da werden wir alle vom gleichen Geschlecht sein. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesteinigt. Bei seiner ersten Schöpfung hat Gott den Menschen noch unterschieden in ein, wie die Bibel es nennt, nicht ich, starkes und schwaches Geschlecht. Männlich und weiblich schuf er sie. Und zwar deshalb, weil diese provisorische Schöpfung, es ist eine provisorische Schöpfung, aufgebaut war auf zwei Prinzipien. Das erste Prinzip heißt Vermehrung, Fortpflanzung, seid fruchtbar und vermehret euch. Braucht zum Wandel der Weibel. Und das zweite Prinzip heißt Unvollkommenheit. Adam war so geschaffen, dass er eine für ihn passende Hilfe gebraucht hat, heißt es. In unserer Auferstehung, Geschwister, werden diese Notwendigkeiten nicht mehr bestehen. Ich brauche meine Frau nicht mehr. Ich bin vollkommen, sie auch, braucht mich nicht mehr. Und wir werden alle denselben Auferstehungsleib erhalten wie Jesus. Der Grund für die Unrede Brüder liegt also, denke ich, man kann auch sonst errettet werden, wenn man das anders sieht, liegt nicht in der damaligen Kultur, wie manche meinen, sondern einfach schlicht und einfach in Gottes zweiter Schöpfungsordnung, die was kommen wird. Wenn wir die biblischen Geschichten lesen, dann kriegen wir natürlich manches mit von der wechselnden Kultur bei den Völkern, Sitten und Gebräuchen. Der Heilige Geist aber bei der Bewertung von geistlichen Wirklichkeiten lässt sich diese Denkmuster nicht aufoktrieren. Ich sage das jetzt einfach, weil man geht mehr und mehr auch dazu über, da ein bisschen abzuwenden und Worte hinzuzufügen und weg, weil es nicht verstanden wird. Aber der Heilige Geist, wie er das Buch hat schreiben lassen, hat sich gerichtet nach den zwei Schöpfungsordnungen, die erste und die zweite. Beide sollten wir kennen und die sind für ihn verbindlich, nicht menschliche Kulturen, die sich wechseln. Deshalb, wie gesagt, gibt es auch keinen Grund, da bei den Übersetzungen da jetzt andere Worte hinzuzufügen. Man sollte das Wort erklären, das natürlich, so wie ich es jetzt versuche, muss es natürlich verstehen, wieso. Aber das Wort sollte man so lassen, wie es ist. Der Heilige Geist hat nichts vergessen, er hat es nicht gleich gut gemacht, er hat es auch gut getroffen und denke, dabei sollte man das bewenden lassen. Gehen wir weiter mit Vers 4 und 5. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Man sagt, Johannes schreibt ganz viel über Liebe. Und das ist so. Aber noch öfter, um der Hälfte öfter, habe ich nachgeschaut, in seine Schriften kommt das Wort Leben vor. Also wenn jemand auf der Suche ist nach Leben, wirklichem Leben, dann ist er bei Johannes an der besten Adresse. Ich möchte heute nur einen Aspekt dieses Lebens kurz herausgreifen. Wir werden die nächsten Wochen mehr darüber hören. Über dieses Leben, das Jesus uns gibt, der ist mir ganz besonders wichtig. Das steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Zweimal kommt hier das Wort ewig vor. Gottes Kinder sterben nicht. Jesus sagt einmal, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Fragt er die Martha. Also unser äußerer Mensch zerfällt mit jedem Tag mehr. Zum Schluss geht es aber schneller, gibt man vier. Unser Innerer, aber der kann nicht sterben. Der wird niemals sterben. Geschwister, es ehrt Gott nicht, wenn wir die Heilsgewissheit leugnen. Das heißt im Vers zuvor, während der Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Also es ehrt Gott, wenn wir die Sachen, die groß, aber sie uns auch hoch erscheinen, einfach lassen, wie sie sind. Verse 6 bis 8, da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Über Johannes, den Täufer, werden wir separat eine Predigt hören in 14 Tagen. Und ich glaube, 3 Wochen später, also in 5 Wochen, geht es um das Wort Jesu. Ich bin das Licht der Welt, deshalb gehen wir da jetzt einfach weiter. Lesen Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. In dieser finstern Welt, ich denke mal ein bisschen zurückdenken, erinnern wir uns noch, versucht jeder Mensch, sich irgendwie zurechtzufinden. Und da gibt es auch viele Irrlichter, ich glaube, wir könnten noch vieles davon erzählen. Manche waren esoterisch unterwegs, ich auch ein kleines bisschen, manche noch sogar noch mehr. Und diese sagen dir, komm her zu mir, ich zeige dir, wo es lang geht. Aber in Wirklichkeit gibt es nur ein einziges wahrhaftes Licht, das imstande ist, jeden Menschen zu erleuchten. Und das ist Jesus Christus. Verse 10 und 11. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. Hier meint Johannes natürlich in erster Linie die Situation damals, als Jesus hier war, die Juden. Jesus sagt einmal, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Aber auch heute würde Jesus auftreten wie damals, mit derselben Faszination, aber auch mit denselben Ansprüchen als seine Zuhörer, würde das Gleiche wieder erleben, denke ich. Verse 12 und 13. So viele ihn aber aufnahmen, im Verhältnis zu denen, die ihn ablehnten, waren es nicht so viele, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Gott sei Dank, es gibt immer wieder Ausnahmen. Die Ausnahme bestätigt die Regel, sagt man. Und woran das jetzt liegt, dass manche Menschen von Jesus fasziniert sind, andere nur bis zu einem bestimmten Punkt, beziehungsweise überhaupt nicht. Das hat mir noch kein Mensch richtig erklären können, das möchte ich auch nicht versuchen. Es ist aber so. Aber ganz sicher ist es nicht das Gute, das in uns wohnt, das uns zu Jesus hinzieht, sondern ich denke, das ist etwas, was wir nicht verstehen können. Wir können nur das, was die Bibel darüber sagt, versuchen zu begreifen. So viele ihn aufnahmen, steht da. Was heißt das eigentlich, Jesus aufnehmen? man oft so Predigen hört, dann hat man den Eindruck, Jesus aufnehmen heißt, einen inbrünstigen Gedanken haben oder ein Gebet sprechen. Nun, um zu verstehen, wie das damals war, die Jesus aufgenommen haben, genügt es, dieses Kapitel weiterzulesen. Da sehen wir, was das bedeutet hat, Jesus aufzunehmen. Diese Leute haben alles verlassen, was sie hatten, und zogen mit Jesus. Mussten sie ja, weil er war ja ständig unterwegs. Heutzutage zieht Jesus nicht mehr durch Judäa und Galiläa. Man kann also ruhig auch bleiben, wo man ist. Trotzdem denke ich, bleibt die Sache mit Jesus aufnehmen auch nach Christi Himmelfahrt noch sehr intensiv. Sie beginnt damit, sag's wieder mal, dass man sich, nachdem man gläubig geworden ist, taufen lässt. Lese Apostelgeschichte 2. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, also fangt an richtig zu denken und kehrt um, und dann jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wer diese Gabe des Heiligen Geistes empfangen hat, der ist es, was wir da lesen in Vers 13, aus Gott geboren. Auch darüber werden wir eine eigene Predigt hören über Johannes Kapitel 3. Kommen wir zum letzten Abschnitt. Lesen wir die Verse 14 bis 18. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als einen Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden. Denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kund gemacht. Das Leben des Johannes hören wir da raus, der das Buch geschrieben hat. Das ist ein bisschen eine Konfusion mit Johannes dem Täufer, aber ich denke, wir verstehen. Das Leben von Johannes, dem Apostel Johannes, ist unterteilt in zwei Abschnitte. Und die Trennlinie bildet seine Begegnung mit Jesus. Bevor er auf Jesus traf, war er, wie alle anderen Juden auch, unter Gesetz. Das sind die Gebote, die Gott durch Mose den Israeliten in der Wüste gegeben hat. Was ist das Gesetz? Das Gesetz spricht so. Es spricht so: Tu mich und du wirst leben. Alle Religionen dieser Welt sind Gesetzesreligionen. Sie fordern und lassen im Ungewissen. Sicher, sie haben teilweise etwas andere Vorschriften als das mosaische Gesetz. Das Prinzip aber ist immer das gleiche. Wir haben in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen. Deshalb sage ich jetzt nichts dazu, wieso Gott Israel überhaupt diese 1500 Jahre circa unter Gesetz gestellt hat und nicht gleich Jesus Christus losgeschickt hat. Das Gesetz geht bis auf Johannes den Täufer, lesen wir bei Lukas. Und dann ist eben Jesus Christus in Erscheinung getreten. Und der hat etwas ganz anderes mitgebracht vom Vater als Gesetz, sondern Gnade und Wahrheit. Viermal steht hier das Wort Gnade, zweimal das Wort Wahrheit. Was ist Gnade? Gnade sagt, du bist angenommen, so wie du bist. Nicht einfach so, drück mein Auge zu, sondern um Christi willen. Um Christi willen sind wir Begnadigte. Wahrheit, was ist Wahrheit? Wahrheit sagt, ich lasse dich nicht so, wie du bist. Das ist die Wahrheit. Titus beschreibt, Paulus im Titusbrief beschreibt das so. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Ich bete nur mit uns. Herr Jesus, danke für die Gewissheit, dass wir bei dir ewiges Leben haben. In dir ist das Leben, Herr, und du hast es uns gegeben. Danke, Herr Jesus, dafür. Danke, dass du Staub in die Hand genommen hast und uns geformt hast. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen, loszukaufen. Danke, Herr Jesus, dass du sie um uns kümmerst, dass du uns erziehst, dass deine Gnade groß ist mit uns. Danke, Herr, dass du uns auferwecken wirst, Herr, dass wir deine Brüder sein dürfen. Danke, Vater, dass wir deine Kinder sein dürfen. Heute schon, Herr, und wir sind schon gespannt, was nur auf uns wartet. Ja, danke für die Pläne, die du vorhast mit uns.